Einen schönen Sonntag. Ich bin's, der Gottschalk, hier bei mehrradio. Und das ist jetzt ein Thema, das uns alle angeht. Ein Thema, das für viele schwierig ist. Tod und Sterben. Ne? Viele haben ja auch schon mal vielleicht kurz drüber nachgedacht, waren damit konfrontiert. Aber unser Kollege René Oliver, der hat sich etwas näher damit auseinandergesetzt. Hier mit einem sehr persönlichen Beitrag.
Ich werde sterben. Irgendwann, irgendwie, wie wir alle. Eines Tages werden wir aufhören zu atmen, unser Herz bleibt stehen, unsere Haut wird kalt. Es geht uns alle an, die Geburt und der Tod, der Anfang und das Ende, beides gehört untrennbar zusammen. Wir sprechen über Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten und die Grenzen der Sterbehilfe. Tatsächlich aber bleibt der Tod oft unsichtbar und wortlos. Heute scheuen sich viele davor, sich mit der Endlichkeit des Lebens und dem Tod auseinanderzusetzen, vielleicht aus Angst vor dem Ungewissen. Ich selber habe auch Angst. Das Thema Tod beschäftigt mich. Der Gedanke, geliebte Menschen zu verlieren oder selbst zu sterben, das löst in mir Panik aus. Aber muss ich den Tod wirklich fürchten oder macht gerade er das Leben lebenswert? Es ist eine schwierige Frage. Dr. Fabian Feister ist Psychologe an der Klinik für Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie Hannover und erklärt mir das Ganze mal wissenschaftlich. Herr Feister, was ist denn eigentlich Angst?
Also grundsätzlich ist es ja so, Angst ist erstmal etwas ganz Normales, was wir als Menschen kennen, was Lebewesen generell empfinden. Ne? Angst hat einfach was damit zu tun, das ist ein Warnsignal. Angst zeigt uns an, dass wir auf gewisse Dinge besonders Acht geben sollen. Ne? Das ist ein evolutionäres Konzept und natürlich im Endeffekt die größte Gefahr, die wir als Lebewesen haben, ist einfach, dass uns etwas umbringt. Wir Menschen oder auch wir Lebewesen haben einen Überlebensinstinkt. Wir wollen leben.
Jetzt gehört ja der Tod zum Leben dazu. Gibt es da überhaupt diesen einen richtigen Zeitpunkt, um sich damit zu beschäftigen?
Sterben beginnt mit der Geburt. Und ich finde, das ist ein ganz spannender Satz. Also erstmal klingt das so, hä? Also, was meint er jetzt? Aber ich glaube, das ist genau das Ding. In dem Moment, wo wir quasi anfangen zu leben, ist der Tod bereits schon in uns angelegt. Das ist einfach was, das begleitet uns unser ganzes Leben. Und insofern ist es an sich Quatsch zu sagen, ich blende das aus. Viele machen das auch, weil das eben tatsächlich zu diesem Gefühl passt, ich schiebe das aus meinem Leben weg. Aber es bleibt trotzdem Teil von mir. Ne? Also es bleibt in mir wirksam. Und deswegen ist es so die Frage, wenn Sie fragen, natürlich ein 20-Jähriger wird sich sagen, was soll ich mir Gedanken über den Tod machen? Aber auch ein 20-Jähriger kann sterben, jederzeit. Ne? Der kann einen Unfall erleiden, der kann schwer erkranken. So. Also auch da ist der Tod schon angelegt. Von daher würde ich sagen, wenn Sie das Gefühl haben, das ist ein Thema, was Sie beschäftigt, dann fangen Sie früh an, sich damit auseinanderzusetzen. Weil umso entspannter und einfacher ist das Thema dann irgendwann auch für Sie.
Deutschen liebsten Wandtattoo, Carpe Diem, kennen wir alle. Hängt in wirklich wahnsinnig vielen Küchen oder auch nutze den Tag so, als wär's dein letzter. Ist das eine gute Lebenseinstellung?
Also grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, es hat was damit zu tun, achtsam zu leben. Ne? Also sein Leben sehr bewusst zu führen. Ich finde den Satz ein bisschen schwierig. Ich habe da so ein bisschen so eine Ambivalenz diesbezüglich, weil ich natürlich auch die andere Seite dabei sehe als Psychologe. Ne? Das ist so ein Leistungsgedanke, der da auch letztlich mitschwingt. Und da würde ich eher sagen, dann lieber gucken, achtsam leben, also genussvoll leben. Zu sagen, wirklich das Leben bewusst wahrzunehmen und sich Momente zu geben, wo man immer mal sagt, okay, ja, mein Leben ist endlich und deswegen genieße ich schöne Momente umso mehr.
Ja, also eigentlich ein Grund mehr, das Thema Tod und Sterben in die Mitte zu holen und sich der Endlichkeit bewusst werden, also mehr bewusst werden, oder?
Tod kommt heute nicht vor. Ne? Also das ist ganz anders als früher. Wenn Sie mal überlegen, es geht schon dabei los, wie gehen wir mit Tod um? Also gestorben wird nicht mehr zu Hause. Ne? Das war früher völlig normal. Es ist in den Familien gestorben worden. Die haben ihre Angehörigen wirklich, die sind verstorben, dann wurden die aufgebahrt, dann hat sich die ganze Gemeinschaft von denen verabschiedet. Die haben ihre Angehörigen selbst beerdigt häufig. Heute haben wir das alles rausdelegiert. Ne? Also es wird nicht mehr zu Hause gestorben, sondern häufig in Krankenhäusern oder eben in Sterbehäusern, Hospizen beispielsweise. Beerdigung, das machen wir auch nicht mehr. Ne? Wir haben Bestatter, die sich darum kümmern. Dann der geschlossene Sarg, auch ganz spannend. Also wir wollen noch nicht mal mehr den Tod sehen. Also ne, bitte schön alles irgendwie oder schon am besten gleich in der Urne, dass man gar nicht mehr sieht, dass das mal ein Mensch gewesen ist, sondern dass da nur noch so ein Gefäß steht, vielleicht noch ein schönes Bild daneben. Aber das befeuert ja eigentlich eher noch die eigene Angst, weil umso unfassbar wird es für mich ja. Ich kann den Toten ja noch nicht mal mehr anfassen. Wie fühlt sich denn Tod überhaupt an? Also wie ist denn ein toter Mensch? Letzten Endes, das ist uns ein inneres Bedürfnis, Menschen, die wir zum Beispiel verlieren, einfach nochmal in Kontakt zu kommen. Dieses, ah ja, okay, ja, und dann eben auch denjenigen anzufassen, der fühlt sich kalt an, so, ne? Also das ist einfach nochmal so Abschied nehmen. Und das ist dadurch verunmöglicht. Das befeuert natürlich die eigene Angst wieder in dem Moment.
Kein Platz für Tod und Sterben in unserer Gesellschaft, aber je anonymer und isolierter der Tod behandelt wird, desto schwerer wird der Umgang, sagt der Psychologe Dr. Fabian Feister. Der Glaube hilft, zumindest was die Angst betrifft, sagt meine Großmutter. Einer, der es wissen muss, ist Pastor Markus Buchholz von der Liebfrauenkirche in Neustadt. Hast du eigentlich Angst vor dem Tod?
Also je mehr Beerdigungen ich mache, also inzwischen nach so vielen Berufsjahren habe ich, 200, 300 Beerdigungen schon gemacht. Und die Angst legt sich mit der Zeit. Warum? Weil ich mich relativ viel mit der Bibel beschäftige, mich mit Trostgeschichten beschäftige und auch merke, wie die Menschen, die zum Beispiel jemanden verloren haben, nach der Beerdigung ganz ruhig und beseelt sind. Weil sie das Gefühl haben, unser Opa oder unsere Oma oder meinetwegen auch unsere Mutter oder unser Vater, irgendwie ist es total traurig, dass sie weg sind, aber der ist gut aufgehoben bei Gott. Also irgendwie scheint was dran zu sein an dieser Idee, für uns Christinnen und Christen ist der Tod kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Nach dem Tod geht es weiter.
Das wäre gleich meine nächste Frage. Was kommt denn für dich nach dem Tod?
Also leider hat die Bibel jetzt keine konkrete Gebrauchsanweisung. Erst wie baue ich einen Ikea-Schrank auf und so ist es auch nach dem Tod. Das gibt es leider nicht in der Bibel. Aber es gibt so ein paar Visionen, ein paar Ideen. Also in der Offenbarung des Johannes zum Beispiel, da heißt es, und Gott wird irgendwann alle Tränen abwischen von allen Menschen. Es wird also keine Traurigkeit mehr geben, da wo das Reich Gottes ist, wo wir hinkommen könnten. Wir können alle lachen, wir haben Frieden vor allem dort. Kein Stress, keine Sorgen. Also das finde ich ist schon mal ein Zuspruch. Und eine andere Idee ist, wie ist das eigentlich so mit der Auferstehung? Das ist ja auch immer eine Frage, die Menschen haben. Also Jesus ist ja nach 3 Tagen auferstanden, Ostern, die ganze Geschichte kennen ja ganz viele Menschen. Aber wie ist es für uns persönlich? Und da gibt es die Theorie, dass wir nicht sozusagen leiblich auferstehen, also so jetzt ich, Markus, mit 1,90 und kann noch surfen gehen, sondern dass wir eher mit unserem Charakter, also mit unserer Seele, mit unserer Persönlichkeit auferstehen und das Leibliche erstmal sozusagen nicht so relevant ist dabei. Heißt aber, Gott vergisst uns nicht, so wie wir sind. Das ist die Aussage.
Glaubst du, dass Ungläubige mehr Angst haben vor dem Tod als Gläubige?
Ich glaube, es ist zu differenzieren. Manchmal ist es ja auch so, wenn ich mich mit Leuten, die im Sterben sind, unterhalte, das kommt ja auch öfter vor, wenn ich Leute im Krankenhaus besuche oder im Altenheim, dann ist es eher die Angst vor dem Weg zum Tod. Also welche Schmerzen habe ich noch? Was passiert mir? Manche wollen übrigens auch irgendwann sterben und sagen mit 90, es reicht mir. Ich bin müde. Ich bin wirklich lebensmüde. Auch das gibt es. Und ich differenziere da gar nicht zwischen gläubig oder ungläubig, weil ich auch viele Menschen am Sterbebett begleite, die jetzt nicht ständig in die Kirche rennen oder die jetzt auch nicht immer in der Bibel lesen, sondern die so ein Grundvertrauen da manchmal auch haben ins Leben und sagen, okay, also das Grundvertrauen des Lebens kann nicht so falsch sein, also muss es auch ein Grundvertrauen in den Tod geben. Und das finde ich eigentlich ganz tröstlich.
Vor 2 Jahren ist meine Mutter schwer an Krebs erkrankt. Kurz danach gab es noch die Diagnose Herzklappeninsuffizienz. Was folgte? Eine Transplantation, eine wirklich schwere Zeit. Es war das erste Mal, dass ich mich intensiver und bewusster mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigt habe. Heute ist sie gesund, hat den Krebs besiegt, das Herz pumpt zum Glück wieder gesund, aber eine sehr emotionale Zeit. Und das muss es auch, sagt Heidi Müller. Sie zählt zu Deutschlands renommiertesten Wissenschaftlerin im Bereich der Trauerforschung. Frau Müller, wie würden Sie denn die Art und Weise beschreiben, wie wir Deutschen trauern?
Ich glaube, dass wir ein sehr distanziertes Verhältnis zu den Themen Sterben und Tod, aber auch Trauer haben. Also wie sonst ist es dann zu erklären, dass so viele Menschen die Auffassung haben, Sterben und Tod passiert anderen, aber nicht mir. Oder warum wechseln Menschen die Straßenseite, wenn ihnen Trauernde begegnen?
Also nach wie vor ein großes Tabuthema hier bei uns im Land.
Ein Tabu nicht, das würde ich nicht sagen. Der Auffassung bin ich definitiv nicht. Weil ein Tabu ist etwas anderes. Wir können darüber sprechen in der Gesellschaft. Nur möchte nicht jeder darüber sprechen. Aber ein Tabu wäre eine gesellschaftlich akzeptierte Norm insofern, als dass man gar nicht darüber sprechen kann. Wir können es aber.
Sollten wir denn mehr darüber sprechen?
Ich glaube, das Sprechen allein ist nicht der Punkt. Ich glaube, es kumuliert so ein bisschen in der Frage, wie wollen wir leben? Wen möchten wir um uns rum haben? Was können Ziele im Leben sein? Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, so welche Werte sind wichtig, welche Personen sind wichtig und so weiter, wie stelle ich mir Leben vor, also wirklich Leben? Ich denke, von der Frage aus kommen wir weiter, weil da kommt man dann auch zur Frage und die ist auch entscheidend, wie wollen wir sterben? Wer soll dabei sein? Wer soll sich um uns kümmern? Wie wollen wir trauern? Wer soll uns dabei beistehen? Wie wollen wir das machen? Diese Gesellschaft hat sich enorm verändert im Laufe der Zeit. Wir sind so beschäftigt in unserem Leben mit allem Möglichen, ne? Dass die E-Mails alle beantwortet werden, dass, was weiß ich, dass der Job wunderbar ist, dass wir die nächsten Millionen auf dem Konto haben. Was sind denn das für Werte? Ist es wirklich das, was wir wollen? Wenn Sie sich mit Sterbenden unterhalten, ist denen das am Ende ihres Lebens scheißegal, wie viel Geld sie auf dem Konto haben oder was auch immer. Das Wichtigste für die meisten Menschen, die sterben, ist ihr soziales Umfeld, sind unsere Beziehungen. Wir sind soziale Wesen. Deshalb, ja, wir müssen dieses Thema dringend wieder in unser Leben holen, weil wir dann auch merken, dafür brauchen wir keine Angst zu haben. Es sind andere Menschen da, die helfen uns auf dieser Reise. Sei es, dass wir Abschied nehmen vom Leben oder dass wir Abschied nehmen von einer nahestehenden Bezugsperson.
Gesellschaftlich muss es also wieder mehr in die Mitte rücken.
Sagen wir mal so, die Auseinandersetzung damit, ja. Das Thema meines Erachtens, weil wir alle sterben werden, müssen wir dieses Thema wieder zu uns zurückholen, in die Mitte der Gesellschaft. Wir dürfen uns im besten Sinne darüber klar werden, dass wir sterblich sind.
Ein Bereich Ihrer Forschung ist ja auch Tod und Trauer in anderen Kulturen. Gibt es denn ein Land, das wir als Vorbild vielleicht nehmen können? Ein Land, das ganz besonders gut damit umgeht?
Das kann ich gar nicht so sagen, denn Gesellschaften sind sehr, sehr verschieden. Bei der Frage fällt mir ein Beispiel ein von einer Klientin. Das fand ich sehr schön. Und zwar hat sie von einem Freund erzählt, der in Mexiko herumgereist ist und dann in einem kleinen Dorf auf eine Gruppe feiernder Menschen traf. Und er wurde dort eingeladen, mitzufeiern, hat das dann auch gemacht. Und dann wanderten sie gemeinsam zu dem Haus dieser Person. Und dort wurde dann weiter gefeiert. Es gab reichlich zu essen und zu trinken. Und dann hat sich der Freund an den Gastgeber dort gewandt, gratulierte ihm zu dem tollen Fest und fragte dann, wer hat denn eigentlich hier Geburtstag? Er bekam dann die Antwort, nee, das ist keine Geburtstagsfeier. Das ist eine Beerdigung. Ich sag mal, die Unterschiede liegen durchaus weit auseinander. Ich denke nicht, dass es darum geht, was wir sozusagen adaptieren können. Ich glaube, es geht darum, dass wir dieses Thema einfach für uns wieder entdecken. Und zwar in all seinen Facetten. Weil manchmal ist, klar, es ist traurig, wenn jemand, der uns sehr nahe steht, stirbt oder sie stirbt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Letztlich kann ich mich aber dennoch fragen, okay, was kann ich daraus lernen? Gibt es auch positive Aspekte, die damit einhergehen?
Für viele Kulturen ist der Tod nur ein Übergang in eine andere Welt. Eigentlich ein schöner Gedanke. Hat man die aber auch noch, wenn der Tod unmittelbar bevorsteht? Mit 27 Jahren bekommt ihre Klinik die Diagnose Hirntumor, genauer Glioblastom. Der Prognose nach hätte er noch zwischen 5 bis 15 Monate zu leben. Heute ist er 33 und lebt immer noch. Wie lange? Das weiß er nicht. Die Medizin kann im Moment nichts mehr für ihn tun. Erik gilt nach einigen Operationen, Bestrahlung und Chemotherapien ja als austherapiert. Seinen Lebenswillen hat er dabei aber nie verloren. Erik, was geht denn einem da genau durch den Kopf, wenn man eine solche Diagnose mitgeteilt bekommt?
Grundsätzlich nimmst du es halt erstmal ja schon so ein bisschen als Schock, weil das hat sich auch so ein bisschen hingezogen. Erst war einfach nur klar, da ist eine Raumforderung, das können wir aber hier nicht überprüfen, das muss irgendwie in einem anderen Krankenhaus gemacht werden. Und bis dahin sitzt du schon so ein bisschen auf heißen Kohlen. Raumforderung, die Mittellinie vom Gehirn hat sich verschoben, also da muss ja irgendwas Größeres im Kopf sein. Dann geht man halt davon aus, dass es irgendwas Gutes ist, dass es einfach rausoperiert werden kann. Bis dann die erste OP da war und die eine Tumorprobe entnommen haben und gesagt haben, ja, Glioblastom. Dann fängst du an, das zu googeln. Dann haben schon Freunde von mir irgendwie alles Mögliche gegoogelt und haben gesagt, na, ist jetzt nicht so cool. Aber vielleicht haben sie sich ja auch nur vertan. Und also die Freunde hatten da schon irgendwie mehr Schiss als ich. Weil ich gedacht habe, ja gut, da ist was, das muss raus, machen wir das Beste draus.
Also hat dein positives Mindset geholfen?
Ja, ich habe von Anfang an gesagt, also ich weiß nicht, ob man das so Hoffnung nennt oder ob ich da ein bisschen verblendet bin, aber ich habe von Anfang an gesagt, so, mir bringt es nicht, wenn ich jetzt irgendwie in Tränen ausbreche und mich im Keller vergrabe, weil dadurch machst du deinem Umfeld ja irgendwie nur noch mehr Sorgen und hab dann einfach für mich gedacht, ja, jetzt musst du halt einfach mal Zähne zusammenbeißen und dadurch.
Du schreibst einen Blog, du nennst dich Rummelschubser. In deinem Instagram-Profil steht Take Tumor with Humor. Ja, ist das wirklich Humor oder ist das vielleicht auch eine Art der Verdrängung bei dir?
Wurde mir am Anfang auch sehr oft vorgeworfen, dass ich das eigentlich ja ausblende, mit dem Humor einfach so überspiele, dass das ja gar nicht alles echt ist. Und mittlerweile nach den Jahren sollten die Leute schon gemerkt haben, dass das echt ist. Ich mache mir auch jetzt nicht 24 Stunden Kopf darüber. Ich habe damals vor der Diagnose schon so einen schwarzen Humor gehabt, aber jetzt kann ich halt richtig ausleben, weil es kann mir egal sein.
Aber hast du gar keine Angst vorm Sterben oder vor dem Tod?
Was ist eigentlich schlimmer, Sterben oder der Tod? Weil es sind immer noch zwei verschiedene Prozesse. Und da war damals eigentlich für mich immer klar, das Sterben ist, glaube ich, das Schlimmere. Also gerade mit so einer Diagnose, wenn man so ein bisschen dahin sieht oder so, man hat sich ja damals alles Mögliche ausgemalt, dann war das für mich so ein bisschen das schlimmere Übel, weil ich gedacht habe, na gut, dann gucken alle zu oder sind dann noch betroffener, als wenn man halt einfach in die Schweiz fährst und ja, schnell mal den Hebel umlegt und dann ist Feierabend.
Also auch so ein bisschen Druck, der von außerhalb kommt.
Also wenn dann irgendwie ja durch irgendwelche Selbsthilfegruppen und guck mal, der hat's geschafft oder die hat's geschafft und du denkst so, ja, warum kann ich das nicht? Das ist halt schon so ein unterschwelliger Druck. Und dann wird es mit dem Tod natürlich noch krasser, wenn du weißt, okay, ich kann nichts dagegen machen.
Also eher die Hilflosigkeit. So fühle ich mich übrigens auch, ja. Und das, obwohl ich kerngesund bin und nicht das Sterben im Hinterkopf habe. Gibt es denn einen Rat oder einen Tipp, den du uns mitgeben kannst?
Für dich normale Dinge, isst du gern mit Freunden oder irgendwie. Und dann einfach in dem Moment mal hinsetzen, nichts sagen, alle um dich herum angucken und dich einfach nur freuen, dass die gerade da sind, zum Beispiel. Oder wenn ihr irgendwie einen Abend zusammen macht und irgendwie einer kocht was, dann einfach mal dem auch sagen, ja, schmeckt gut. Also das gefällt mir, die Runde angucken und einfach mal genießen, dass die Leute um dich herum da sind. Mir hat damals eine ehemalige Nachbarin gesagt, die war, glaube ich, 80 plus. Die sagt, das Wichtigste, worauf du im Leben unter anderem achten solltest, ist, dass du ein Umfeld um dich schaffst mit Freunden, Familie. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du irgendwann alt wirst und du hast niemanden mehr. Und das ist, glaube ich, so ein ganz gutes Ding, was man sich mal mitnehmen könnte. Dass man einfach, ja, nicht zu jedem und allem nett und freundlich ist, aber dass man einfach zum Beispiel einer Kassiererin ein Lächeln zuschenkt. Und du wirst sehen, die freut sich auch, dass irgendwann mal jemand, der nicht nörgelt, an der Kasse steht.
Es sind eben die kleinen Dinge, die am Ende doch die großen sind. Nichts ist selbstverständlich. Jetzt konnte ich zwar meiner Frage, macht der Tod das Leben lebenswert, die auch einfach super philosophisch ist und jeder auch anders sieht, nicht ganz genau für mich beantworten. Was ich aber gelernt habe, vieles, was im Leben passiert, das können wir uns nicht aussuchen. Auch nicht, wann wir sterben. Aber was wir uns aussuchen können, ist, wie wir leben. Jeden Tag.